Erst einmal einen guten Morgen auch von mir. Dein Wort dringt in die Welt hinaus, das könnte so der Übergang sein. Heute geht ja unser Blick so ein bisschen nach Ost und West und Nord und Süd. Der Predigttext für diesen Sonntag aus dem zweiten Buch der Könige, Kapitel 5, die Verse 1 bis 15. Das spielt in Syrien. Also das ist über die Grenzen Israels hinaus und von daher auch schon das Ungewöhnliche dieser Geschichte überhaupt. Ich lese uns das und wir können gerne mitlesen, das ist ein längerer Text, aber ich denke, das gelingt uns. Naaman, der Heerführer des Königs von Syrien, war an Aussatz erkrankt. Er war ein tapferer Soldat und der König hielt große Stücke auf ihn, weil der Herr durch ihn den Syrern zum Sieg verholfen hatte. In seinem Haus befand sich ein junges Mädchen, das von syrischen Kriegsleuten bei einem Streifzug aus Israel geraubt worden war. Sie war Dienerin bei seiner Frau geworden. Einmal sagte sie zu ihrer Herrin, wenn mein Herr doch zu dem Propheten gehen könnte, der in Samaria lebt, der würde ihn von seiner Krankheit heilen. Naaman ging zum König und berichtete ihm, was das Mädchen gesagt hatte. »Geh doch hin«, antwortete der König, »ich werde dir einen Brief an den König von Israel mitgeben.« Naaman machte sich auf den Weg, er nahm 7 Zentner Silber, 1,5 Zentner Gold und 10 Festgewänder mit. Er überreichte dem König von Israel den Brief, in dem es hieß, »ich bitte dich, meinen Diener Naaman freundlich aufzunehmen« und von seinem Aussatz zu heilen. Als der König den Brief gelesen hatte, zerriss er sein Gewand und rief, »Ich bin doch nicht Gott! Er allein hat Macht über Tod und Leben. Der König von Syrien verlangt von mir, dass ich einen Menschen von seinem Aussatz heile. Das sieht doch jeder. Er sucht nur einen Vorwand, um Krieg anzufangen.« Als Elisha, der Mann Gottes, davon hörte, ließ er dem König sagen, »Warum hast du dein Gewand zerrissen? Schick den Mann zu mir, dann wird er erfahren, dass es in Israel einen Propheten gibt.« Naaman fuhr mit all seinen pferdebespannten Wagen hin und hielt vor Elishas Haus. Der Prophet schickte einen Boten hinaus und ließ ihm sagen, »Fahre an den Jordan und tauche 7-mal darin unter, dann bist du von deinem Aussatz geheilt.« Naaman war empört und sagte, ich hatte gedacht, er würde zu mir herauskommen und sich vor mich hinstellen und dann würde er den Herrn, seinen Gott, beim Namen rufen und dabei seine Hand über der kranken Stelle hin und her bewegen und mich so von meinem Aussatz heilen. Ist das Wasser des Abana und des Papa, der Flüsse von Damaskus, nicht besser als alle Gewässer Israels? Dann hätte ich ja auch in ihnen baden können, um geheilt zu werden. Voll Zorn wollte er nach Hause zurückfahren. Aber seine Diener redeten ihm zu und sagten, »Herr, bedenke doch, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, hättest du es bestimmt getan. Aber nun hat er nur gesagt, bade dich und du wirst gesund. Solltest du es da nicht erst recht tun?« Naaman ließ sich umstimmen, fuhr zum Jordan hinab und tauchte 7-mal in seinem Wasser unter, wie der Mann Gottes es befohlen hatte. Da wurde er völlig gesund und seine Haut wurde wieder so rein wie die Haut eines Kindes. Mit seinem ganzen Gefolge kehrte er zu Elisha zurück, trat vor ihn und sagte, »Jetzt weiß ich, dass der Gott Israels der einzige Gott ist auf der ganzen Erde.« Wie kann einer heil werden? Wie findet eine zum Glauben, zur Gewissheit über Gott? Das ist so die Frage, die möchte ich quasi an diesem Text richten und daraufhin den Text noch einmal sozusagen mit uns gemeinsam durchgehen. Heil werden vom Aussatz, das war zumindest die Frage Naamans. Und wir werden sehen, und das deutet sich schon sozusagen durch diese vielen Pfeile an, dass da eine ganze Menge Menschen die Richtung dem Naaman gewiesen haben auf seine Frage hin, denn das war ja auch seine Frage, was muss ich tun, um geheilt zu werden? Was muss ich tun, um die Gewissheit zu haben, dass der Gott Israels der einzige Gott ist, der mir mir hilft. Vielleicht geht es ja dem einen oder anderen so, wie es Naaman gegangen ist. Man schaue sich diesen Mann einmal an, er war beruflich äußerst erfolgreich. Heerführer Syriens. Wow. Erfolgreich auch eben darin, wenn es ums Schlachten, Schlagen ging. Und er war glücklich verheiratet, vom König hoch geachtet und ziemlich reich. Oder wenn man so mit 7 Zentner Silbern und 1,5 Zentner Gold unterwegs ist, muss man wirklich Erfolg haben im Leben. Perfekt, oder? Aber es gab einen Bereich in seinem Leben und von dem hören wir. Und das ist so ein Aber in seinem Leben, da heißt es, aber er war an Aussatz erkrankt. Und vielleicht kennen wir das auch, ja, dass wir sagen könnten, in meinem Leben, so in meinen Lebensbereichen, da sieht es gut aus. Aber es gibt vielleicht einen Lebensbereich, da kranken wir dran. Da gibt es einen wunden Punkt in meinem Leben. Vielleicht auch nochmal so gesagt, wenn man auch von Naaman ausgeht, ja, von außen hin sah alles super aus, top aus. Stell mir das so vor, ich weiß es nicht genau, ob Naaman so eine Rüstung hatte, mit der er sozusagen als Heerführer so einherging. Und von den Leuten eben, von was sie so von ihm gesehen haben, sah alles ganz wunderbar aus. Zu Hause hat er dann seine Rüstung abgelegt. Und dann wurde auf einmal ihm und auch denen, die mit ihm im Haus waren, schmerzhaft klar, dass etwas mit ihm nicht in Ordnung war. In den Augen der Leute in Syrien war Naaman das Beispiel für einen erfolgreichen, einen glücklichen Menschen. Aber zu Hause bei seiner Frau, bei seiner Dienerschaft, da war der mitleidenswürdige, kranke Mann. Ganz ehrlich, kann es sein, dass es auch in unserem Leben so einen wunden Punkt gibt? Das muss gar keine Krankheit jetzt sein in unserem Leben. Das kann ja auch etwas ganz anderes sein, dass es vielleicht einen Punkt gibt in unserem Leben, an dem ich immer wieder scheitere. So viel anderes habe ich gut im Griff. Einen bestimmten Punkt habe ich nicht im Griff. Vielleicht bin ich es selbst, den ich in gewissen Situationen nicht im Griff habe. Alles läuft gut in meinem Leben, aber es gibt einen Bereich in meinem Leben, da läuft es überhaupt nicht gut. In viele Bereiche meines Lebens lasse ich Gott mit hinein. Ja, da hat er das Sagen, ist er am Lenken und Leiten, aber es gibt einen Bereich in meinem Leben, da lasse ich Gott außen vor. Das ist so die Tragik Naamans. Ja, das im Grunde genommen perfekt, wenn er nicht an Aussatz erkrankt wäre. Und dann hören wir jetzt von verschiedenen Leuten, die daran mitwirken, dass dieser Naaman heil wird und wirklich umfassend heil wird. Und die erste, von der man da reden muss, das ist die Dienerin seiner Frau. Und da möchte ich schon sagen, wie gut ist das, wenn du in deiner unmittelbaren Umgebung Menschen hast, die den lebendigen Gott kennen. Die wissen, was man Gott zutrauen kann. Und genau das ist diese Dienerin seiner Frau. Man muss sich mal ihre Situation noch mal vor Augen halten. Ja? Also so eine Kriegsgefangene, fern ihrer Heimat, aber sie hält an ihrem Glauben, sie hält an ihrem Gott fest. Und sie kann von diesem Gott nicht schweigen, von dem Gott ihrer Väter, dem Gott Israels. Und sie vertraut sich ihrer Herrin an. Vers 3 hieß es, einmal sagte sie zu ihrer Herrin, wenn mein Herr doch zu dem Propheten gehen könnte, der in Samaria lebt, der würde ihn von seiner Krankheit heilen. Wow, was für eine Zuversicht in dieser jungen Frau, in diesem jungen Mädchen. Wir brauchen, wie gesagt, solche Leute um uns herum, die solch eine Zuversicht, solch einen Glauben in sich tragen, dass Gott das kann, dass Gott heilen kann, dass Gott jede Situation, auch jede Situation meines Lebens ins Positive verändern kann, dass Gott das kann. Und das ist ja zugleich auch eine Ermutigung für all die vielleicht jungen, ganz jungen Leute unter uns. Ja? Vielleicht denkst du auch, ach, ich bin ja eigentlich nur eine ganz kleine Nummer. Ja, so wie dieses junge Mädchen. War doch nur eine kleine Nummer, eine Kriegsgefangene, eine Sklavin im Hause Naamans. Was habe ich schon zu sagen? Nein, aber sie hat was zu sagen. Sie traut es sich zu sagen. Sie traut es sich zu, von ihrem Glauben zu reden. Mit allen Risiken, die damit vielleicht verbunden waren. Und sie gibt dann erstmal dieser Frau Naamans diesen Glaubenstipp oder wie auch immer man das nennen möchte und sagt, Mensch, der Naaman, der sollte mal zu mir nach Hause fahren. Da wird er geheilt werden. Da gibt es Leute, die können das. Wie gesagt, sie redet das zu ihrer Herrin, zu der Frau Naamans. Und diese Frau Naamans, die hat es ganz offensichtlich dann an ihren Mann weitergegeben. Kleiner Hinweis, Klammer auf, also die haben miteinander geredet. Diese Ehefrau mit ihrem Ehemann. Könnte man auf diese Frage hin nochmal in diese Geschichte genauer hineinschauen. Auf jeden Fall ist sie die zweite, die eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und ganz offensichtlich war ihr Ehemann nicht gleichgültig. Sie war ja in so einer Situation, wo sie jetzt abzuwägen hatte. Ist da was dran oder ist da nichts dran? Sie hätte sagen können, meine Güte, das ist so ein junges Ding. Die möchte sich irgendwie ein bisschen groß machen. Nein, sie muss entscheiden und sie hat entschieden und sie hat in dieser jungen Dienerin nicht eine junge Frau erkannt, die irgendwie zu Übertreibung neigt, sondern sie hat es ernst genommen und wie gesagt, sie hat es an ihren Mann weitergegeben. Das steht so nicht da. Ist immer so ein bisschen die Gefahr bei solchen Texten, dass man vielleicht zu viel hineinliest, aber man kann es zumindest daraus schließen, denn Naaman hat ja davon erfahren. Und wie soll er es anders erfahren haben als über seine Frau? Wie gesagt, die beiden haben miteinander geredet und die Frau hat ihn offensichtlich ermutigt, die nächsten Schritte zu tun, die er dann getan hat, nämlich zu seinem Vorgesetzten zu gehen. Es hat für Naaman, und das sieht man hier schon an diesen ersten beiden Personen, es hat in seinem Leben Leute gebraucht, die ihn ermutigt haben und die zusammengewirkt haben, dahingehend, dass er es gewagt hat, dann den nächsten Schritt zu tun, den Schritt zu seinem Vorgesetzten, den Schritt zu dem König von Syrien, um ihn zu bitten, ihm die Erlaubnis zu einer Reise nach Samaria zu geben. Kommen zu diesem König der Syrer. Das kann man sich wieder so ein Stück weit ausmalen, wie Naaman da, in welcher Haltung er zu dem König gekommen ist. Fürchte so ein bisschen wie ein geschlagener Hund. Ja, er, der Erfolgreiche, muss jetzt davon reden, dass es da einen Punkt in seinem Leben gibt, ich weiß ja nicht, ob der König von Syrien das schon wusste, dass es da einen wunden Punkt in seinem Leben gibt, dieser Aussatz, und das ist sicherlich nicht einfach. Und dann kommt er und sagt das, ich habe da ein Problem. Und dann muss er seinen König um einen Gefallen bitten. Und er sagt, bitte, und das wird keine einfache Sache, lieber König, denn du musst einen Bittbrief schreiben an deinen ärgsten Feind, den König von Israel. Und jetzt kommt dieser König aus Syrien, der kommt richtig groß raus. Denn in Vers 5 heißt es, geh doch hin, antwortet der König, ich werde dir einen Brief an den König von Israel mitgeben. Was für ein König, oder? Das ist echte Königsgröße, die ich hier sehe. Der hat kein Problem damit, einen Bittbrief zu schreiben. Ja, ich meine, er ist König, ja? Schreiben Könige Bittbriefe? Nein, ist ihm kein Problem. Es ist ihm nicht mal ein Problem, einen Bittbrief zu schreiben an seinen ärgsten Feind. Er weiß, es gibt auch andere Könige und die können unter Umständen Dinge, die ich nicht kann. Wohl dem Mann, der das bekennen kann. Es gibt auch andere Männer und die können unter Umständen Dinge, die ich als Mann nicht kann. Ja, das mag kratzen, oder? Kannst du, darf ich das mal so fragen, vor allem uns Männer, kannst du Bittbriefe schreiben oder ist das unter deiner Würde? Kannst du dich hilfesuchend an andere wenden oder ist das unter deiner Würde? Und dann kommt nochmal Königsgröße zur Geltung, wenn er seinen besten Mann, seinen Heerführer sozusagen aus der Hand gibt und sagt, okay, Ich schicke dich da nach Israel, ich schicke dich nach Samaria, ich vertraue dich einem anderen an. Das ist auch Größe, Königsgröße will ich das nennen. Und dann kommt als nächster dieser andere König in Blick, der König von Israel. Und daran können wir ablesen, König ist nicht gleich König. Der hätte es fast wieder oder hätte es vermasseln können, denn offensichtlich war er sich nicht im Klaren, über was für ein Königreich er herrschte. Besonderes Königreich, das in besonderem Verhältnis zu Gott steht. Und welche Leute da in seinem Königshof auch sind, nämlich Leute, die mit solch einer Bitte umgehen können. Sicherlich, also wenn wir uns erinnern, dieser Brief, den der König von Syrien geschrieben hatte, da stand drin, hier mein Diener Naaman, bitte heile ihn vom Aussatz. Dieser Brief hatte den falschen Adressaten. Man kann da aber auch Naaman und seinem König keinen Vorwurf wirklich machen. Ja, woher hätten die jetzt wissen sollen, wer muss da auf die Adresse drauf? Also die muss man in Schutz nehmen. Der König von Israel sah in diesem Brief nichts anderes als eine Provokation seines syrischen Kollegen. Auf den Gedanken, dass Gott dabei war, ein Wunder einzufädeln, ist er nicht gekommen. Warum ist er darauf nicht gekommen? Ich denke, das Problem des Königs von Israel war vor allem das, dass er zunächst mal nur sich gesehen hat. Und ehrlich gesagt, das ist manchmal viel zu wenig im Leben, wenn man nur auf sich schaut, auf das schaut, was man selber kann. Auch als Gemeinde werden wir keine Wunder sehen und erleben, wenn wir immer nur auf uns schauen. Ja? Du musst von dir weg schauen, auf Gott schauen, wenn du Wunder erleben willst, auch als König. Vielleicht war das sogar für ihn besonders hinderlich, König zu sein, weil er eben als König in dieser Versuchung stand, eben vor allem auf seine eigene Macht und auf seine eigenen Möglichkeiten zu vertrauen. Und dann gerät schnell Gott selbst aus dem Blickfeld. Ich weiß nicht, was wir an der Stelle des Königs von Israel getan hätten. Ob wir auch gesagt haben, ich bin da nicht für zuständig, oder ob wir uns zuständig gemacht hätten. Mal anders gefragt, runtergebrochen sozusagen in unsere Situation. Ja? Was machst du, wenn einer zu dir kommt oder eine zu dir kommt, die dich um Hilfe bittet, um Rat fragt, die von dir die Frage beantwortet haben möchte, wie kann ich heil werden? Wie kann ich Gewissheit im Glauben erlangen? Wir haben ja, haben es gerade gehört, am Samstag unseren Glaubenskurs begonnen. Und das ist ja genau diese Fragestellung auch. Ja? Da kommen Leute und die haben ihre Fragen. Ja, und dann ist die Frage an uns, wie reagieren wir? Sagen wir, oh du, das ist gar nicht so mein Ding, so mit diesen Glaubensdingen und Glaubensfragen, da bin ich selber noch unsicher, weiß ich eigentlich nicht so genau Bescheid. Wie werde ich heil? Du liebe Zeit, da kenne ich mich nicht aus. Oder könntest du so reagieren, dass du sagst, okay, du willst Gewissheit im Glauben haben? Kann ich dir kurz erklären. Ich kann dir meinen eigenen Lebensweg einmal schildern. Ich kann dir Schritte erklären auf dem Weg zu Gott hin. Ich kann dir das Evangelium von Jesus erklären. Etwa so, vielleicht auch wie das in der Apostelgeschichte geschehen ist. Apostelgeschichte 8, so ein ähnlicher Fall. Ist auch einer, der von außerhalb nach Israel kam, irgendwie noch nicht so einen richtigen Plan hatte. Und dann begegnet er einem Philippus. Und dieser Philippus ist offensichtlich in der Lage gewesen, mit der Bibel in der Hand, diesem sogenannten Kämmerer aus dem Morgenland, diesem äthiopischen Finanzminister, zu erklären, hier, schau mal, so geht das mit dem Glauben. Vielleicht gehören wir auch zu denen, die sagen, ich weiß wenigstens einen, der ist so eine Art Philippus und der kann weiterhelfen. Und dann sagt man, liebe Leute, da gibt es ja Tor zur Bibel. Und die können das dann da besser erklären. Ich bewundere übrigens bei Tor zur Bibel immer die, die sich bereit erklären, in diesen Gesprächsgruppen, die es dann auch gibt, dort dann Rede und Antwort zu stehen. Ja, da kommen ja alle möglichen Fragen auf sie zu, manchmal auch Vorwürfe und was weiß ich nicht alles. Ja, und dann musst du gerade stehen dafür. Ja, die Leute wollen ja hier und jetzt eine Antwort haben, eine gute Antwort. Also der König von Israel, der, wie gesagt, hatte seine Defizite. Der hat sich aufgeregt, der hat nur eine Provokation gesehen. Dem kam irgendwie gar nicht in Sinn, dass es vielleicht da in seinem Umfeld einen gibt, der genau der richtige Adressat wäre. Immerhin, davon muss man auch ausgehen, hat auch da die Kommunikation funktioniert am israelitischen Königshof. Denn immerhin erfährt Elisha, der Prophet, von diesem Bittbrief. Und dann kommen wir zu Elisha. Und in Vers 8 hieß es, als Elisha, der Mann Gottes, davon hörte, ließ er dem König sagen, warum hast du dein Gewand zerrissen? Schick den Mann zu mir, dann wird er erfahren, dass es in Israel einen Propheten gibt. Also ganz im Gegensatz zum König von Israel, Elisha, der Prophet, wankt keinen Augenblick, er weiß, er ist zuständig. Selbst für einen Ausländer, das ist überhaupt keine Grenze für ihn, ja, dass er fragt, wo kommst du her? Ah, das ist außerhalb Israels, bin ich nicht zuständig? Nichts da. Nicht einmal, dass dieser Naaman ein Feind Israels ist, ist für ihn eine Grenze. Ja, und er zeigt uns damit, wie Gott ist und wie Gott funktioniert, hätte ich fast gesagt. Ja, da gibt es keine Grenze für Gott. Auch für einen Feind Gottes gibt es, oder für einen, zumindest einen Feind Israels, gibt es da keine Grenze. Elisha sagt, lass ihn kommen, lass ihn zu mir kommen. Und Elisha hatte die Autorität dazu. Und das ist ja das Spannende, ja, dass diesem Elisha offensichtlich eine Autorität von Gott her zugewachsen ist. Ja, wie ist sie ihm zugewachsen? Da muss man so ein bisschen schauen, hineinschauen in die Geschichte Elishas. Wir wissen nicht allzu viel, aber wir wissen zumindest, dass er bei Elia, diesem anderen Propheten aus dieser Zeit, in die Schule gegangen ist. Ja, das gehört offensichtlich dazu. Er hat das von Elia gelernt, er ist in die Fußstapfen Elias getreten. Und was dann ganz entscheidend war an Elisha ist, dass er als sozusagen, ist eine andere Geschichte, beim Abgang sozusagen Elias, er Elia darum bittet, ich würde gerne doppelt so viel vom Geist Gottes haben, wie du ihn hast. Ja, das ist ein Schüler, der will doppelt so klug werden wie sein Lehrer, doppelt so viel leisten können. Und Elisha bekam das. Und Elisha ist Prophet durch und durch sein ganzes Leben. Das heißt, der Prophet, sein ganzes Leben weist auf den Gott Israels hin. Wir brauchen diese Art Vollmacht, wie sie ein Elisha hatte, diese Autorität von Gott, wie sie auch, nochmal in der Apostelgeschichte, schauen wir ins Neue Testament, jetzt nicht Kapitel 8, da war die Sache mit diesem Finanzminister, sondern Kapitel 9. Kleiner Ausflug in der Apostelgeschichte, da heißt es in Apostelgeschichte 9, in Damaskus, also auch wieder in Syrien, lebte ein Jünger namens Hananias. Dem erschien der Herr und sagte, Hananias. Ja, Herr, antwortete er. Der Herr sagte, steh auf, geh in die gerade Straße, in das Haus von Judas und frag nach Saulus aus Tarsus. Er ist dort und betet. In einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias zu ihm kommt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Also da haben wir es ganz ähnlich zu tun mit einem Kranken, Saulus aus Tarsus, einem, der die Gemeinde Gottes verfolgt hat. Und nun hat der Herr einen herausgerufen, er sagt, du bekommst von mir die Vollmacht, die Autorität, diesem Saulus aus Tarsus die Hände aufzulegen, damit er wieder sehen kann. Gott braucht solche Werkzeuge. Er braucht Männer und Frauen voll Heiligen Geistes, die wissen, dass sie zuständig sind in den Nöten und Fragen der Menschen, die zu uns kommen, um damit Gott die Ehre zu geben. Jetzt gucken wir noch mal kurz auf Naaman. Also eine ganze Reihe von Leuten haben schon dahin gewirkt, auf seine Frage hin auch Antworten gegeben, zu sagen, wie kannst du heil werden, wie kannst du zur Gewissheit deines Glaubens kommen. Und jetzt steht er sozusagen vor der Haustür des Propheten Elishas, aber da kommt nur ein Bote heraus. Er hat mit einer Audienz beim Propheten gerechnet und es heißt dann in Vers 10, der Prophet schickte einen Boten hinaus und ließ ihm sagen, fahre an den Jordan und tauche 7-mal darin unter, dann bist du von deinem Aussatz geheilt. Da ist Naaman ist empört. Wozu die ganze Reise, wozu der ganze Aufwand, was ist das für ein Prophet, treibt der Schabernack mit ihm? Der Naaman hatte noch ein ganz großes letztes Problem. Er hat natürlich nach Gott Ausschau gehalten. Natürlich hat er nach Heilung Ausschau gehalten. Er hat ja diese ganze Reise von Syrien nach Israel unternommen. Aber er hatte, das war sein tiefstes Problem, er hatte genaue Vorstellungen davon, wie das jetzt vorzugehen hat. Und wenn wir genau hingucken, dann sehen wir noch, dass da eine ganze Menge Stolz mitschwang, wie er sich das hat vorgestellt, ja. Dass Gott in seinem Leben eingreifen sollte, dass wie der Prophet sozusagen an ihm handeln sollte. Und das, glaube ich, war sein tiefstes Problem. Naaman war empört, heißt es in Vers 11, und sagte, ich hatte gedacht, er würde zu mir herauskommen, sich vor mich hinstellen und dann würde er den Herrn, seinen Gott, beim Namen rufen und dabei seine Hand über der kranken Stelle hin und her bewegen und mich so von meinem Aussatz heilen. Und ich sage nochmal, das mag die größte und die schwierigste Hürde sein auf dem Weg zum Glauben und zum Heil. Ich selbst eben mit meinem Stolz. Ja, das ist so ein Naaman. Oh, also der hätte doch wenigstens mal hier zu mir, ja, hallo, Heerführer Syriens, kommen können. Und dann hätte er irgendwie so was Spektakuläres machen sollen, so mit Handauflegung oder wie auch immer. Und dann hätten alle gesagt, boah, hier, also das ist mal was, ja. Und jetzt kommt er nicht mal aus der Tür heraus, schickt seinen Boten und lässt mich da, verlangt von mir, hier in einem Fluss unterzutauchen. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 5, heißt es schlicht und einfach, Gott widersetzt sich den Überheblichen, aber denen, die gering von sich denken, wendet er seine Liebe zu. Wir müssen demütig werden vor Gott. Und wer das nicht kann und will, der darf von Gott nicht viel erwarten. Aber zum Glück ist Naaman nicht allein, wir haben es schon gesehen. Und jetzt kommt die letzte Gruppe noch in Blick. Es fing an mit der Dienerin seiner Frau und am Ende sind es seine eigenen Diener, seine Dienerschaft, die zu ihm kommen. In Vers 13 heißt es, aber seine Diener redeten ihm zu und sagten, Herr, bedenke doch, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, hättest du es bestimmt getan, aber nun hat er nur gesagt, bade dich und du wirst gesund. Solltest du es da nicht erst recht tun? Ja, manchmal denkt man, ach ja, was sind schon eigentlich so die Diener? Manchmal fühlt man sich vielleicht selber in dieser Rolle, dass man sagt, ich habe eigentlich nicht viel zu sagen. Das ist eine wunderbare Geschichte hier, wo die Nebendarsteller die Hauptrolle einnehmen. Das sind die entscheidenden Leute, die diesem Naaman den Weg weisen zu seinem Heil, zu seiner Heilung und am Ende auch zu seiner Glaubensgewissheit. Die spielen die Hauptrolle. Und die weisen ihn darauf hin, das ist auch etwas ganz Entscheidendes, was es mit dem Glauben auf sich hat. Natürlich ist das ein gewisses Risiko. Also erstmal weisen sie darauf hin, okay, auch du musst dir keinen Zacken aus deiner Krone brechen, wenn du jetzt da in den Jordan baden gehst. Was hast du denn schon zu verlieren? Ja, und das ist vielleicht so eine Einstellung, mit der man auch gut auf Gott zugehen kann. Was habe ich zu verlieren? Vielleicht ist das ja wirklich, dass manche so einen Punkt im Leben haben, dass sie sagen, was habe ich eigentlich noch zu verlieren? Ja? Und darauf weisen die Diener hin, die sagen, Mensch, was hast du zu verlieren? Probier es doch einfach aus. Natürlich kann man sagen, also du gehst vielleicht ins Wasser und es passiert nichts oder so, aber meine Güte, das ist auch alles, was passieren kann. Und wir sehen, es braucht auf jeden Fall, um auf der Spur des Glaubens zu sein und auf der Spur des Heils zu sein. Es braucht Leute um uns herum, die uns dann ermutigen und die sagen, okay, probier es doch mal aus. Probier es aus. Und Naaman zögert nur einen Augenblick und dann ist er doch im Wasser und dann wird er geheilt von seinem Aussatz. Und das finde ich das Schöne an dieser Geschichte, dass es da so viele, so ein ganzes Team quasi drumherum war, so ein Team, wie wir es auch jetzt im Glaubenskurs vielleicht zusammen, als Team zusammengefunden haben. Jeder hat so seine Aufgabe, jeder an irgendeiner Stelle tritt ins Leben. Hier auch das Naamans wirkt darauf hin, dass es Naaman wagt, er geht Schritt für Schritt. Und am Ende wagt er den Schritt. Das ist dann wieder so ähnlich wie bei diesem äthiopischen Finanzminister, der ist ja am Ende auch, landet er im Jordan und lässt sich taufen. Und klingt so etwas von der Taufe an, ja? Diesem Schritt auf Jesus zu sagen, ich lasse mich taufen, ich glaube, dass Jesus Christus mein Herr ist. Es gab so ein Lied in den 70er Jahren, glaube ich, war es, da hieß es, wag es mit Jesus, was deine Not auch sei, wag es mit Jesus, er macht dich frei, wag es mit Jesus, er macht dich frei. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir Gemeinde sind, aber auch ganz persönlich, dass wir so Leute sind, die es wagen, ganze Sachen mit Jesus zu machen und die es wagen, mit diesem Gott, auf diesen Gott hinzuweisen, von dem wir, ja, von dem wir glauben, dass er Menschen heil macht, dass er Menschen so eine Gewissheit schenken kann, und dass wir dann, ja, ihm die Ehre damit geben. Wie am Ende auch ein Naaman Gott die Ehre gegeben hat, indem er gesagt hat, jetzt weiß ich, dass der Gott Israels der einzige Gott ist auf der ganzen Erde. Amen.